Auch die heutige Predigt über Psalm 13, die wir hören, stammt aus der Feder unseres Bruders Kurt in Basel. Er hat diese Predigt überschrieben mit der Frage: Wie lange noch, Herr? Unser heutiger Psalm ist eigentlich von seinem Aufbau, von seiner Struktur her, nicht anders als die meisten Psalmen. Er ist jedoch kürzer als die meisten und sagt in wenigen Worten, sehr kompakt, sehr verdichtet, was wir in den anderen oft länger ausgeführt finden. Wir können wohl sagen, dass der größere Teil der Psalmen Klagen und Hilfeschrei aus der Not enthalten. Aber fast alle diese Klagepsalmen enden mit Zuversicht und Lob Gottes oder Lob Gottes. Und der 13. Psalm ist ein herausragendes Beispiel dafür. Wenn wir solche Psalmen nicht nur durchlesen oder beten, sondern versuchen, sie von ihrem Ende her zu verstehen, dann können sie uns große Hoffnung vermitteln. Nun, wie ist das gemeint? Jemand hat einmal gesagt, wenn wir Gewissheit haben, dass wir mit unserem Schiff sicher im Hafen ankommen werden, dann können wir den Sturm auf hoher See fast ein wenig genießen. Das heißt, man schaut die Fahrt mit dem Schiff von ihrem Ende her an. Wenn wir so am Ende unseres Psalmes lesen und es auch im Herzen behalten, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat, dann gehen wir anders an die ersten Verse heran, wo es heißt, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Dieser und ähnliche Psalmen beschreiben etwas von unserem Leben als Christen. Wir gehen immer wieder durch solche Erfahrungen, oft in der gleichen Reihenfolge. Zuerst notvolle Erfahrungen, dann der Hilferuf zu Gott, und dann Vertrauen und Lobpreis. Und das Wichtigste ist, am Ende unseres Lebens wird der Lobpreis Gottes stehen. Am Anfang des Psalmes stehen nagende Fragen, die David seinem Gott vorhält. Wir wissen nicht, was die Ursachen von Davids notvollem Empfinden ist. Manche Ausleger sagen, es handle sich um Krankheit. Andere meinen, es sei Bedrängnis durch Feinde. Sicher ist es nicht eine Sünde, die ihn dahin gebracht hat. Ich denke aber, es ist nicht so wichtig, warum David so empfindet. Vielmehr sollten wir darauf achten, was er in dieser Situation tut und was er mit seinen Fragen anfängt. David richtet seine Fragen an Gott. Es sind vier Fragen, die immer gleich beginnen, nämlich, wie lange noch, Herr? Aber eigentlich sind es nicht wirklich Fragen, die eine Antwort erwarten. Vielmehr sind es Vorwürfe. Eigentlich sagt David, ich halte das nicht mehr lange aus, Herr. Ich fühle mich von dir vergessen. Ich habe das Gefühl, du bist nicht mehr da mit deiner Güte. Den ganzen Tag plagen mich Gedanken von Sorge und Kummer. Der Feind meiner Seele triumphiert über mich. David ist zunächst überwältigt von Verzweiflung und Kraftlosigkeit. Es scheint, dass er nach Beweisen von Gottes Anwesenheit in seinem Leben sucht, aber sie nicht findet. Es ist, wie wenn er zu Gott sagen würde, du hast doch einen Bund mit mir geschlossen und versprochen, dass du immer für mich da bist. Warum spüre ich denn jetzt nichts davon? Es ist die gleiche Frage, die Hiob in größter Ausführlichkeit stellt. Hiob wird als gerechter Mann bezeichnet. Er hat sich bemüht, ein gutes, gottgefälliges Leben zu führen. Und trotzdem muss er solch unsägliches Leid erfahren. Sein ganzer Besitz wird ihm genommen. Seine Kinder sterben und er wird todkrank. Da fragt er sich und Gott, warum lässt du solches Leid in meinem Leben zu? Auch andere Heilige im Alten Testament erfahren Ähnliches und stellen dieselbe Frage. Warum, o Gott? Ich habe das doch nicht verdient. Ich habe doch nichts Böses getan. Wie lange noch willst du mich leiden lassen? Diese Frage kennen wir, nicht wahr? Die Lasten, die Gott in unser Leben kommen lässt, können uns so weit bringen, dass wir anfangen zu glauben, Gott sei nicht da. Denn wenn er da wäre, dann würde er mir das doch nicht zumuten. Vielleicht hören wir diese Gleichung, die Ungläubige oft machen. Wenn es einen Gott gäbe, der da ist, der uns liebt, dann würde es nicht all das Leid und das Böse in der Welt zulassen. Wir können von dieser Art zu denken angesteckt werden. Es geht uns dann vielleicht wie den Jüngern, die mit ihrem Boot auf dem Galiläischen Meer in diesen schlimmen Sturm gerieten und vor Angst schrien. Sie dachten auch, der Herr ist nicht da. Gott hat uns verlassen. Er hat sein Angesicht von uns abgewandt, obwohl er ganz in der Nähe war, mitten im Sturm. Sie machten eben diese Gleichung. Wenn der Herr da wäre, dann müssten wir nicht diesen Sturm erleben. Dann wäre alles ruhig und still und wir könnten mit dem Boot ganz ruhig auf die andere Seite des Sees fahren. Der Herr hat sie getadelt und gefragt, was seid ihr so aufgewühlt und ängstlich? Habt ihr keinen Glauben? Was würde es heißen, in solchen Situationen Glauben zu haben? Es würde heißen, die Anwesenheit des Herrn, die Zuwendung seines Angesichts, sein gütiges und gnädiges Dasein für uns, nicht an der Situation zu messen, die wir gerade erleben. Der Glaube heißt, der Herr ist da und er ist für uns, auch wenn es im Leben drunter und drüber geht. Unser Gott hat bewiesen, wie sehr er uns liebt. Er hat gezeigt, wie treu er ist, indem er uns seinen Sohn gegeben hat, als wir noch seine Feinde waren. In Römer 8 werden wir daran erinnert, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr? Oder Schwert? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn. David zeigt uns am Anfang des Psalms, dass er durch seine drückenden Umstände ins Zweifeln gekommen ist, dass Gott noch für ihn ist. Am Ende des Psalms scheint er diese Zuversicht wiedergewonnen zu haben. Da sagt er, ich vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken. Ich will dem Herrn singen. Dazwischen in den Versen 4 und 5 ist sein Gebet um Stärkung. Dabei sollten wir nicht vergessen, das David ja schon vorher betete. Auch seine Verzweiflung, bis wann, o Herr, sind Teil seines Gebetes. David ruft eben den Gott an, den er im Moment offenbar nicht spürbar erfährt, über den er denkt, dass es ein Angesicht von ihm abgewandt hat, dass er ihn mit seiner Not allein lässt. Er könnte ja auch sagen, Gott lässt mich allein, also suche ich bei einem anderen, an einem anderen Ort Hilfe. Aber das tut er nicht. Ich glaube, er weiß in seinem Innersten, dass er nicht wirklich von Gott verlassen ist. Er sieht seine Not als vorübergehend. Darum fragt er, wie lange noch, Herr? Wie lange muss ich das noch aushalten? Wann ist der Moment, wo es vorbei ist? Das heißt, er weiß eigentlich, dass es vorbeigehen wird. Darum sagt er, ich vertraue auf deine Gnade, weil er weiß, dass Gott gnädig sein wird und seine innere Not irgendwann zu Ende sein wird. Dabei müssen wir etwas weiteres beachten. David bittet nicht darum, dass Gott die äußeren Umstände verändert. Sein Gebet ist, dass Gott sein Inneres verändert. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Widersacher nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt. Das ist ein reifes, geistliches Gebet. David bittet darum, dass Gott ihn innerlich in seinem Geist stärkt, damit er die Zeit des Leidens durchstehen kann, dass der Teufel ihn nicht überwinden kann. Erleuchte meine Augen, das heißt, schenke mir die richtige Sichtweise. Schenk mir, dass ich dich in der Situation sehen kann, so wie du gesehen werden musst. Der Apostel Paulus betet ebenso für die ihm anvertrauten Christen. In Epheser 1, wo es heißt, darum höre ich nicht auf, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Wahrheit und Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was David mir ansatzweise sah, das lehrt der Apostel Paulus in größerer Ausführlichkeit. Und das ist das Geheimnis des Lebens in Christus. Christus ist nicht gekommen, um unser äußeres Leben, unsere Lebensumstände so zu ordnen, dass wir damit glücklich sein können. Er ist gekommen, um uns die Augen für den Reichtum der Herrlichkeit Gottes zu öffnen. Wenn wir Gott in Christus immer tiefer erkennen, dann werden wir das erfahren, worum David Gott bittet. Wir werden auch inmitten von großem Leid und tiefer Not nicht im Todesschlaf versinken und nicht durch den Feind überwunden werden. Der Todesschlaf, von dem David spricht, das ist bildhaft für die Verzweiflung, die ein Mensch erfährt, der Gott nicht sieht in seiner Situation. Er sieht nur die üblen Umstände und seine eigene Unfähigkeit, etwas zu verändern. Der Apostel beschreibt die Menschen, die ohne Christus sind, als Tote, die gefangen sind in ihrem sündigen Lebensstil. Es gibt keine Hoffnung für sie. Sie sind vom Feind überwunden. Wer erleuchtete Augen hat, der erkennt Gottes gnädige Liebe, die ihn aus dieser Gefangenschaft befreit hat und ihm das Leben im Überfluss gibt. Dieses Leben erfahren wir trotz schwieriger Umstände oder Leid oder Gefangenschaft. Paulus konnte sogar im Gefängnis Gott loben und bekennen, dass er zwar ein Gefangener der Menschen ist, aber ein Befreiter in Christus. Der Feind der Gläubigen, der Teufel, kann unser Leben zwar schwierig machen und uns viel äußeres Leid bringen, siehe bei Hiob, aber er hat nicht die Macht, uns in die Verzweiflung zu stoßen, wenn wir auf Christus vertrauen und sein Leben haben. Hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel, bevor wir uns mit der neuen Gewissheit befassen. David endet sein Lied mit dem Lob Gottes, mit dem Anspruch, dass Gott ihm wohlgetan hat. Wir können sagen, dass der Herr sein Gebet schon während dem Beten erhört hat. Und David ist froh, weil er sich im Vertrauen auf Gottes Gnade neu bewusst geworden ist, was er an seinem Gott hat. Gott erhört ein Gebet um erleuchtete Augen. Er gibt uns dadurch die rechte Sicht für die Umstände, in denen wir uns befinden. Das erhebt uns auch über die momentane Situation. Wir wollen lernen von der Weise, wie David betet. Sein Gebet soll Vorbild für unser Beten sein. Es beantwortet eigentlich die Frage, wie kann ich Zuversicht gewinnen inmitten unbeantworteter Fragen? Wie kann ich froh sein, auch wenn mein Leben nicht die gewünschte Richtung nimmt oder wenn das, was mir passiert, nicht meine menschliche Logik zufriedenstellt? Ich habe drei Vorschläge, die ich dem Psalm entnehme. Erstens, sprich deine Klage aus. Richte sie an Gott. Gott ist nicht beleidigt, wenn du ihm dein Leid klagst. Er sagt nicht, das solltest du schon lange verstehen. Jetzt kommst du schon wieder mit dieser Frage. Wir dürfen klagen. Klagen an Gott sind oft auch ein Ausdruck des Vertrauens. Wir sagen unsere Not dem, der gesagt hat, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten. Und du wirst mich preisen. Zweitens, wende deinen Blick ab von dir selbst und schau auf den Herrn mit einem Blick des Vertrauens. Das kannst du nicht aus eigener Kraft und Motivation. Du brauchst dazu erleuchtete Augen. Und darum sollen wir bitten. Wenn du nicht mehr durchschaust, sondern irgendwie darin gefangen bist, dich um dich selber zu drehen, dann brauchst du die Hilfe Gottes, der außerhalb und über deinen Gedanken steht und Macht hat, dein Denken dem Seinen anzugleichen. Es gibt eine Art zu klagen, die nicht geistlich ist, sondern nur ein Drehen im Selbstmitleid. Diese Art Klage gefällt Gott nicht. Und darum dürfen wir bitten, dass er uns davon befreit. Und das dritte und letzte ist etwas, das im Psalm selber nicht so leicht zu erkennen ist. Suche die Gemeinschaft der Heiligen. Die wird dir helfen, vom Drehen um dich selbst loszukommen. In der Überschrift des Psalmes heißt es, dem Vorsänger. Der Psalm ist geschrieben, um ihn in der Gemeinschaft der Gläubigen, im gemeinsamen Gottesdienst zu singen. Wir beten miteinander, wir klagen auch miteinander und wir loben miteinander. Der Apostel Paulus gibt als Anleitung für das christliche Leben Folgendes. In Kolosser 3, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn, lieblich in eurem Herzen. Amen.